als der Mainzer Kurfürst den berühmten Weltreisenden 1788 als Universitätsbibliothekar einstellte, ging es ihm wohl eher ums Prestige als um die bloße Neuordnung der 50.000 Bände seiner Universitätsbücherei. Billig jedenfalls war Georg Forster nicht zu haben. Mit 1.800 Dukaten im Jahr war er damals einer der Bestbezahlten unter den deutschen Bibliothekaren. Sein Kollege Gotthold Ephraim Lessing in Wolfenbüttel verdiente nur ein Fünftel. Und Forster konnte nebenbei sogar noch seine gutgehende Übersetzerwerkstatt betreiben. So kam Geld ins Haus und flog zum Fenster raus. Sparsamkeit war schon dem alten Forster zeitlebens ein Graus gewesen. Und wie sein Vater gab auch Georg Forster viel Geld, nicht selten zu viel Geld, für die Anschaffung von Büchern und sein überaus gastfreundliches Haus aus. Dass die allabendlichen Teestunden im Hause Forster die geistreichste Institution von Mainz waren, hatte sich indes schon seit Forsters Ankunft herumgesprochen und rasch in ganz Deutschland verbreitet. Zu den illustren Gästen, die Forster in Mainz besuchten, gehörte als einer der ersten Wilhelm von Humboldt, der im Dezember 1788 aus seinem Studienort Göttingen anreiste. Mit Forster teilte er das Interesse an Sprachen, für das Litauische etwa, das sich Humboldt mit eiserner Disziplin aus Wörterbüchern einpaukte, während Forster noch die eine oder andere Redewendung im Gedächtnis hatte, die er als Professor an der Universität von Vilna aufgeschnappt hatte. Geradezu ins Schwärmen gerieten Wilhelm von Humboldt und der 13 Jahre ältere Forster, sobald sie auf das indische Sanskrit zu sprechen kamen, dessen Entzifferung sich Humboldt vorgenommen hatte. Forster fing so sehr Feuer, dass er sich bald darauf an die Übertragung des mittelalterlichen indischen Liebesdramas Sakuntala aus dem Englischen ins Deutsche machte, was ihm wohl zur eigenen Überraschung enthusiastische Lobeshymnen der Dichterfürsten Goethe und Herder einbrachte. Mit Forsters Frau Therese dagegen beobachtete Wilhelm von Humboldt das funkelnde Sternenmeer am klaren Winterhimmel über dem Rhein. Die beiden kannten sich schon aus Göttingen, wo Humboldt bei Thereses Vater, Christian Gottlieb Heine, klassische Philologie studiert hatte. Nach und nach war so eine Nähe entstanden, die wohl recht unterschiedliche Gefühle auslöste. Suchte Therese ein mitfühlendes Herz, dem sie in aller Diskretion mitteilen konnte, was sie für die Schattenseiten ihrer Ehe hielt? Forsters ungenügendes Feingefühl, seine distanzierte Kühle, die Zweifel an der Stärke seiner Liebe zu ihr. So loderten im Seelentröster Humboldt begehrlichere Emotionen auf, wie er seinem Tagebuch anvertraute. Oh, ich muss deiner hier gedenken, Therese. Ich saß neben dir auf dem Sofa, ich ergriff deine Hand in der Fülle der Empfindung, ich küsste sie. Du gabst sie nicht, ich musste sie nehmen. Als der 20-jährige Alexander von Humboldt durch seinen Bruder Wilhelm eingeführt das Mainzer Forsterhaus betrat, hatte er mit Frauen im romantischen Sinn wenig am Hut, wenngleich die drei im Hause Forster versammelten koketten Universitätsmamsellen, Therese Forster, Caroline Böhmer und Meta Forkel, es gewiss nicht an Aufmerksamkeit für den gut aussehenden jungen Mann fehlen ließen. Alexander von Humboldt aber drängte es, den berühmten Weltreisenden kennenzulernen, dessen Reisechronik seiner unvertilgbaren Sehnsucht nach der Tropengegend den ersten Anstoß gab, wie er schrieb. Bei seiner ersten Mainz-Visite im Oktober 1789 hatte er sein wissenschaftliches Debüt über die Mineralogie des Rheintals im Gepäck und im Buch eine respektvolle Widmung an den Mainzer Hofrat Forster vorangestellt. Bald wurde er ein gern gesehener Gast in der neuen Universitätsstraße 5 und durfte kein Mittags- oder Abendmahl auslassen. Im Wesen des jungen Humboldts, wie Forster stellte sich später auch Goethe fest, der sich fast rührend an Humboldt hing, vereinten sich Eigenschaften, die selten zusammengingen. Einerseits strenge wissenschaftliche Strebsamkeit, andererseits erfrischende Lebenslust, sprühender Humor und grenzenlose Neugier. Ein idealer Reisegefährte, wie Schwiegervater Heine Georg Forster wissen ließ, als der im Frühjahr 1790 über eine gemeinsame dreimonatige Rundreise mit Alexander von Humboldt nachdachte. Auf Forster kam nun eine Doppelrolle zu. Zum einen wollte der jüngere Humboldt zielstrebig in die Fußstapfen des berühmten Weltreisenden treten. Noch in seinem Alterswerk Kosmos setzte Alexander von Humboldt, inzwischen dank seiner Expedition zum Orinoco und die Besteigung des Chimborazo selbst ein berühmter Forschungsreisender, Georg Forster ein Denkmal. Mit ihm, schrieb Humboldt, habe eine neue Ära des wissenschaftlichen Reisens begonnen. Vieles, was Humboldt bei seinem Versuch einer physischen Weltbeschreibung später untersuchte, erhielt bei seiner Jugendreise mit Forster erste Anregungen. Subtilere Natur dagegen war die zweite Rolle, die Forster ungeahnt übernahm, als er mit dem jungen Humboldt aufbrach. Sie lässt sich allenfalls aus den Tränenausbrüchen Alexander von Humboldts schließen, die Forster in seinen Reisennotizen gelegentlich erwähnt, natürlich diskret, ohne Angabe von Gründen. Ob Humboldt seinem 13 Jahre älteren Reisegefährten auf Kutschfahrten und Schiffspassagen das Herz ausschüttete, gar von seinem Jugendfreund Wegener von vergeblicher Liebe und Trennungsschmerz sprach? Anführung: Der arme Forster quälte sich zu ergründen, was so dunkel in meiner Seele lag, notierte Alexander von Humboldt, der selbst nicht genau wusste, warum so viele Tränen flossen. Ob Forster den todtraurigen Humboldt im einfühlsamen Zwiegespräch zu Dresden wusste oder eher für dessen Ablenkung sorgte, steht dahin. Der Anblick der Pariser, ihrer Nationalversammlung, ihres noch unvollendeten Freiheitstempels, zu dem ich selbst Sand gekarrt habe, schwebt mir wie ein Traumgesicht vor der Seele, hielt Humboldt in seinem Brief an Jacobi fest. Forster musste allerdings wenige Tage vor dem Jubelfest nach Mainz zurück, sein Urlaub war zu Ende. Vielleicht darf ich noch etwas hinzufügen. Ich werde es nicht lesen, es ist sehr lang. Aber diese drei Frauen, die ich erwähnt habe, Meta Forke, Caroline Böhmer und Therese Forster, sind natürlich Universitätsmamsellen, sind natürlich unglaubliche Damen, die mit Forster in der Universitätsstraße 5 in so einer Art Kommune 1, sage ich immer, wie die Alt-68er gelebt haben. Also da waren diese intellektuellen Gespräche, aber da war zum Beispiel Meta Forkel, die übersetzte Thomas Paines Die Rechte des Menschen ins Deutsche. Forster lieferte das Vorwort und es war damals mutig, das in Deutschland zu veröffentlichen. Caroline Böhmer verliebte sich, als die französischen Truppen, General Custine dann hier war, in einen französischen Offizier und trug bald ein Kind unter ihrem Herzen und alle dachten, aha, ein Bastard von Forster, das war dem nicht so, aber es gab viel Klatsch und Tratsch in Mainz und Forster selber, darüber spekuliere ich ein bisschen in diesem Buch, hatte auf jeden Fall ein sehr enges Verhältnis zu seinem Nachbarn, dem berühmten Anatom Sömmering. Vielleicht auch mehr als nur ein nachbarschaftliches und freundschaftliches Verhältnis. Jedenfalls ging es heiß her, intellektuell, aber eben auch in Liebesdingen. Und dieses Forsterhaus ist mir sozusagen deswegen umso sympathischer geworden.
Ja. Der war Leibarzt beim Bischof, Samuel Thomas Sömmering. Ja. Was wissen Sie über das Verhältnis der beiden?
Also es war ein reger Austausch, es gab jeden Abend diese Teeabende und Sömmering war immer Gast. Ja? Solange Sömmering, also in der Zeit der Mainzer Revolution, gehen die Wege dann auseinander. Sömmering hat zur französischen Besetzung eine andere Position als Forster, hatte auch Sympathien für die französische Revolution, aber jetzt scheiden sich die Geister. Aber bis dahin ist Sömmering wirklich ja über fast ein Jahrzehnt der engste Kompagnon von Forster, wenn man jetzt mal sozusagen auf der wissenschaftlichen Ebene bleibt. Und das war den beiden schon wichtig, die Wissenschaft. Und da geht es sozusagen die Natur des Menschen, ja. Die ist ja am Ende des 18. Jahrhunderts noch nicht endgültig ergründet. Die Frage, ist die Natur des Menschen spezifisch dieselbe, wie Georg Forster dann meint nach der Reise mit Cook, oder unterscheiden sich die Menschen stärker? Und der Anatom Sömmering ist dafür berühmt, dass er Menschen seziert, unter anderem in Kassel, wo die beiden vorher Nachbarn sind, sogar gemeinsam im anatomischen Theater 4 Jahre lang leben. Der Sömmering seziert unter anderem Mohren, also schwarze Soldaten, die in der kurhessischen Armee in Amerika dienen und dann auch in Kassel zu Hause sind. Sömmering kommt zu dem Schluss, dass sozusagen das Hirn des Mohren näher am Affen ist. Ja? Und Georg Forster hat sozusagen genau die gegenteilige Erfahrung auf seiner Weltreise gemacht. Er war nun wirklich in Feuerland, also in Südamerika, in Afrika, Kapstadt lange und hat den gesamten Pazifik gesehen und sagt, nein, nein, Menschen sind grundsätzlich gleich.
Dann können wir an der Stelle auch noch, weil das muss erwähnt werden, wie Sie das Buch anfangen, mit Immanuel Kant. Das ist natürlich bei Immanuel Kant auch mir vollkommen unbekannte Aussagen über schwarze Menschen gibt.
Naja,
wie haben Sie die aufgetrieben?
Es gibt eine sogenannte Kant-Forster-Kontroverse, wo die beide in öffentlichen Publikationen miteinander streiten. Und da sagt Kant, die Negerrasse sei faul, weichlich und tändelnd. Ja? Obwohl Immanuel Kant ja Königsberg wirklich nicht verlassen hat. Also er hat von der Welt nichts gesehen, hat aber ganz klare Vorstellungen von der Negerrasse und sagt auch, man könne den Gestank der Neger auch mit Seife nicht wegbekommen. Ja? Schreibt Kant und das ist vielleicht auch...
Es ist aber an einer entlegenen Stelle sozusagen, oder?
Es ist noch etwas über Menschenrassen. Man kann es finden und es ist einer der Aufsätze von Immanuel Kant. Also beide haben auch ihre Irrtümer. Also man weiß nicht genau, stammen jetzt sozusagen alle Menschen von Adam und Eva oder gibt es möglicherweise mehrere Zwei-Adams oder so. Ja?
Da ist Forster auch haben Sie da auch eine Hypothese zu, wie Kant auf die Idee kommen konnte? Sowas?
Das können ja die Kant-Forscher nun beantworten.
Ja, ja, ich weiß.
Also ich bin der Forster-Forscher und ich sage, Forster hatte eine andere Sicht.
Befinden sich Kant-Forscher unter den Gästen?
Es gibt jedenfalls viele Kantforscher, die diese Passagen nicht besonders mögen. Ich sage aber, mir dient es vor allen Dingen dazu zu sagen, dass jemand, der zutiefst Empiriker ist, da hat ja Forster auch seine Schwächen, aber er hat eben auch etwas sehr Positives daraus gemacht. Er hat eben mit eigenen Augen die Welt gesehen und schließt daraus, dass Menschen überall auf der Welt gleich sind. Und dieser Gleichheitsgedanke, der findet sich dann ja doch in der Französischen Revolution wieder. Insofern ist es kein großes Wunder, dass jemand daran glaubt, dass Menschen gleich sind und sich dann auch dafür einsetzt, dass juristisch sozusagen die Gleichheit der Menschen hergestellt wird.